Im Alten Testament, da lesen wir, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel schloss. Ein Bund, das ist im Grunde genommen ein Vertrag. Gott schloss also einen Vertrag mit dem Volk Israel. Gott wollte für das Volk sorgen. Und so wollte Gott, dass alle anderen Völker dieser Welt ihn kennenlernen, also Gott kennenlernen. Israel sollte ein Beispiel sein für ein Volk, welches in enger Verbindung zu Gott lebt. Damit andere Völker Gott überhaupt kennenlernen können, muss das Volk Israel natürlich nach Gottes Willen leben. Anders lässt sich dieses Ziel nicht erreichen. Heute soll es um eine Geschichte gehen, die uns in 2. Könige 5 berichtet wird. Sie spielt zur Zeit des Propheten Elisha oder auch Elisa, je nach Bibelübersetzung. Elisha wirkte im Nordreich Israels. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass der Staat Israel nach dem Tod von König Salomo in 2 Reiche zerfiel. 10 Stämme bildeten das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, während Juda und Benjamin das Südreich bildeten mit der Hauptstadt Jerusalem. Ja, und die Leviten, die waren ja überall. Also nur weil die hatten ja kein Gebiet, sondern nur Städte. Das Nordreich, das behält den Namen Israel, während das Südreich Juda genannt wird. Die Könige des Nordreichs, die bekommen allesamt eine negative Bewertung in den Berichten, weil sie nicht nach Gottes Willen fragten. Der Prophet Elisha, der bildete also eine Art Gegenpol zum König, denn Gott redete durch den Propheten Elisha. Ich lese den Anfang der Geschichte vor. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn. Denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Hauptperson der Geschichte ist Naaman. Er ist Heerführer aus dem Nachbarland Aram und handelt im Auftrag des dortigen Königs. Da der König von Israel nicht nach Gottes Willen fragt, hat Gott seinen Schutz zurückgezogen. Die Truppen aus dem Nachbarland können das Land also immer wieder überfallen. Naaman als Heerführer hat also Erfolge zu verzeichnen. Allerdings, Erfolg ist nicht alles. Naaman leidet an einer unheilbaren Krankheit. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Wie viel Tragik steckt in diesen Zeilen? Ein junges Mädchen wird aus ihrer Heimat entführt. Nun ist sie ohne ihre Eltern, ohne ihre Familie in der Fremde. Wir wissen nicht, wie alt dieses Mädchen war, als es verschleppt wurde. Wir wissen auch nicht, wie lange das Mädchen schon im Dienst von Naamans Frau stand. Aber offensichtlich ist zwischen der Dienerin und der Herrin Gespräch möglich. Jedenfalls spürt das Mädchen die Not, dass nämlich Naaman an einer unheilbaren Krankheit leidet. Aber es sagt sich nicht, das geschieht diesem Halunken ganz recht. Nein, sondern das Mädchen fühlt mit. Es hat Mitleid mit Naaman und seiner Frau. Außerdem hat sich das Mädchen den Glauben bewahrt. den Glauben, dass es jemanden gibt, der helfen kann. Ist es ein Glaube an Gott? Oder ist es mehr ein Staunen über das, was Elisha bewirken kann? Das ist schwer zu sagen. Gott bleibt in dieser Geschichte im Hintergrund. Trotzdem, denke ich, können wir sein Handeln erkennen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram, geh dorthin, ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Völlig logisch, dass Naaman erst einmal Urlaub beantragen muss, wenn er nach Israel reisen will. Der König von Aram versteht, dass man Heilung nicht per Überfall bekommen kann. Da muss man diplomatischer vorgehen. Das Mädchen hatte vom Propheten in Samaria gesprochen. Samaria war ja die Hauptstadt von Israel. Also lässt der König von Aram ein Schreiben an den König von Israel aufsetzen. So soll Naaman sein Anliegen mit dem nötigen Nachdruck vortragen können. Naaman ging los und nahm Geschenke mit. 340 Kilogramm Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. Naaman setzt nicht nur auf Diplomatie und Nachdruck. Naaman bereitet auch Geschenke vor. Seine Gesundheit will er sich durchaus etwas kosten lassen. Und spätestens, wenn wir von der Menge an Silber und Gold lesen, so viel Silber, Gold und Feierkleider musste er auf mehrere Wagen verteilen. Da die Reise in ein fremdes und feindliches Land ging, hatte Naaman wohl auch einige Krieger dabei. Insgesamt müssen wir uns eine kleine Wagenkolonne vorstellen, die von einigen Reitern begleitet wurde. Diese Reisegesellschaft machte sich auf den Weg nach Samaria. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand, wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Kam das Schreiben des Königs von Aram tatsächlich ohne Anrede und Gruß aus? Sicher waren die Beziehungen zwischen Aram und Israel etwas frostig. Truppen aus Aram hatten ja schon des Öfteren das Land überfallen. Doch noch etwas anderes ist sonderbar an diesem Schreiben. Scheinbar wird vom König von Israel erwartet, dass er Naaman heilen kann. Das muss nicht heißen, dass der König persönlich ihn heilt. Aber es bedeutet mindestens, dass der König von Israel den Befehl zur Heilung geben kann. Die Erwartung ist, der König von Israel gibt dem Propheten den Befehl, den Heerführer Naaman zu heilen. Doch so funktioniert es nicht. Der Prophet handelt ja im Auftrag Gottes. Der Prophet ist also unabhängig vom König. Hinzu kommt, dass der König von Israel sein Amt nicht als Auftrag Gottes versteht. Der König von Israel handelt aus rein politischen Erwägungen heraus. Der König steht für eine Politik, die sich ganz bewusst von Gott losgesagt hat. Schon seine Vorgänger hatten die Verbindung zum Tempel in Jerusalem aufgegeben, weil sie ihre eigene Unabhängigkeit und Macht betonen und erhalten wollten. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte, bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für Krieg. Der König von Israel ordnet den Brief aus Aram ein als einen machtpolitischen Schachzug. Der König von Aram sucht einen Anlass für Krieg. So entrüstet sich der König von Israel. Als Zeichen seiner Entrüstung zerreißt er seine Kleider. Damit zeigt er gleichzeitig, dass er das Gespräch mit Naaman als beendet ansieht. Naaman ist mit seiner Mission gescheitert. Elisha, der Gottesmann, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. Die Anreise von Naaman mit seiner Wagenkolonne hatte in der Stadt sicher Aufmerksamkeit erregt. Nun hatte auch noch der König von Israel seine Kleider zerrissen. Seither redeten die Leute von nichts anderem mehr. So erfuhr auch Elisha, was passiert war. Er sendet einen Boten zum König und macht ihm einen Vorwurf. Es war nicht nötig, Naaman so abzuweisen. Schließlich gibt es einen Propheten in Israel. Der Prophet ist eine Person, die in besonderer Art und Weise mit Gott in Verbindung steht. Daran muss man beim Lesen immer denken, Naaman soll zum Propheten kommen. So kam Naaman mit Pferden und Wagen zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus. Geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Hier werden übrigens zum ersten Mal die Pferde und Wagen von Naaman erwähnt. Sicher war es umständlich, in den engen Straßen von Samaria mit so einem Gefolge bis zu dem Haus des Propheten vorzudringen. Endlich waren sie an der richtigen Adresse angekommen. Der Besuch im Palast des Königs hatte ja nicht viel gebracht. Entsprechend hoch waren nun die Erwartungen an den Propheten. Doch der ließ sich nicht blicken. Statt dass er die paar Schritte vor das Haus machte, schickte Elisha einen Boten an die Tür. Das war so, als wenn man heute jemanden einfach an der Sprechanlage abfertigt. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte, ich dachte, er selbst kommt zu mir heraus und stellt sich vor mich hin. Dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes. Er hebt seine Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes und so heilt er mich vom Aussatz. Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich mich gleich dort waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Wir erinnern uns, dass Naaman Geschenke eingepackt hatte. Naaman sah eine Heilung, offensichtlich, als Leistung an, für die er bereit war, eine Gegenleistung zu bringen. Seine Heilung wollte Naaman sich durchaus etwas kosten lassen. Jetzt bringt der Prophet aber überhaupt keine Leistung. Da kommt nur ein Bote an die Tür. Letztendlich muss Naaman alles selber machen. Er soll sich 7-mal im Jordan waschen. Nicht nur, dass der Prophet nicht zu ihm kommt. Nein, jetzt wird Naaman auch noch weggeschickt. Naaman wird an den Jordan geschickt, ein Fluss, mit dem er überhaupt nichts verbindet. Langsam fragt Naaman sich, ob es überhaupt eine gute Idee war, diese Reise zu unternehmen. Er fühlt sich nicht ernst genommen. Naaman kehrt um und will die Rückreise antreten. Da traten seine Diener an ihn heran und sagten zu ihm: Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagte nur: Wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du das dann nicht? Offensichtlich pflegt Naaman mit seinen Untergebenen einen vernünftigen Umgang. Seine Diener lachen nicht nur heimlich über ihn, nein, seine Diener denken mit und können verstehen, wie es ihrem Herrn geht. Sie wissen auch, was sie alles an Gold und Silber dabei haben. Sie wissen, dass Naaman sich seine Heilung durchaus etwas kosten lassen will. Das bringt sie auf den Gedanken, was wäre gewesen, wenn der Prophet wirklich etwas wirklich Großes verlangt hätte. Wenn Naaman wirklich große Hindernisse hätte überwinden müssen, dann hätte Naaman wohl alles versucht, um gesund zu werden. Doch jetzt fühlt Naaman sich abgespeist mit einer billigen Aufgabe. Aber eben diese Kränkung Naamans ist ein Gefühl, weiter nichts. Rein objektiv gesehen spricht doch nichts dagegen, zum Jordan zu ziehen und die Sache zu versuchen. Übrigens führt der Jordan das ganze Jahr über reichlich Wasser. Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund, wie die Haut eines Kindes, und er galt wieder als rein. Naaman tut, was der Prophet gesagt hat. Naaman hört auf den Rat seiner Leute. Das, was der Prophet gesagt hat, tritt ein. Naaman wird gesund. Darauf kehrte er wieder zum Gottesmann zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Er trat vor ihn hin und sagte: Nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. Nimm doch ein Geschenk von deinem König, von deinem Knecht an. Naaman ist bewusst, dass er seine Heilung Gott zu verdanken hat. Aber es ist eben auch so, dass Naaman nur durch den Propheten überhaupt mit Gott in Berührung kommen kann. Deshalb möchte Naaman dem Propheten ein Geschenk geben. Gott selbst kann Naaman ja nichts geben. Übrigens kann Naaman dieses Gespräch direkt mit Elisha führen und nicht nur durch einen Boten. Elisha aber antwortete: So gewiss der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich werde nichts annehmen. Naaman versuchte, ihn zu überreden, aber Elisha weigerte sich. Elisha macht deutlich, er steht im Dienst Gottes. Das bedeutet aber auch, Elisha steht nicht im Dienst von Naaman. Damit ist es undenkbar, dass Elisha ein Geschenk von Naaman annimmt. Denn das Geschenk wäre immer in irgendeiner Weise eine Gegenleistung für etwas, was Elisha in Gottes Auftrag getan hat. Wenn Naaman etwas tun will, dann muss Naaman direkt in Kontakt mit Gott treten. Naaman wird seine mitgebrachten Geschenke also nicht los. Da beißt er bei Elisha auf Granit. Schließlich sagt Naaman: Wenn du das nicht willst, dann soll man mir, deinem Knecht, Erde mitgeben. so viel wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will keine anderen Götter mehr anbeten. Nur noch dem Herrn will ich Opfer darbringen. Brandopfer und Schlachtopfer sollen es sein. Die Idee, dass man einem Gott Opfer bringt, die ist in so ziemlich jeder Kultur vorhanden. Götter wurden damals gerne als Gebietsgott verstanden. In Naamans Denken ist der Gott Israels mit dem Boden Israels verbunden. Das steht im Gegensatz zu der Art, wie Israel Gott kennengelernt hat. Gott hat sich Israel gegenüber als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vorgestellt, also als persönlicher Gott. Gott hat sich vorgestellt als Gott, der das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hat. Elisha hat also ziemlich sicher eine andere Vorstellung von Gott als Naaman. Naaman will in Zukunft nur noch den Gott Israels anbeten. Hierzu möchte er gerne bei sich irgendwo eine Art Klein-Israel machen. Hierzu möchte er zwei Maultierladungen Erde mit nach Hause nehmen, wenn Elisha es erlaubt. Ich finde es interessant, dass Elisha hier keine Diskussion über Sinn und Unsinn einer solchen Erdbewegung anfängt. Naaman ist für sich zu dem Schluss gekommen, dass er von jetzt ab keine anderen Götter mehr anbieten will. Das ist die richtige und wichtige Entscheidung. Wie Naaman seine Beziehung zu Gott gestaltet, geht Elisha genauso wenig an wie vorher die Sache mit den Geschenken. Aber in einem Detail hätte Naaman doch noch gerne einen Rat von dem Propheten. Nur das eine soll der Herr deinem Knecht verzeihen. Mein Herr, der König, besucht den Tempel des Rimmon, um dort zu beten. Dabei stützt er sich auf meinen Arm, also muss auch ich dort auf die Knie fallen und mit ihm Rimmon anbeten. Der Herr soll es deinem Knecht verzeihen. Elisha antwortete: Geh hin in Frieden. Naaman hat verstanden, dass es keinen anderen Gott gibt als den, der ihn geheilt hat. Deshalb hat Naaman ja gesagt, er will keinen anderen Gott mehr anbeten. Trotzdem wird Naaman auch in Zukunft seinen König in den Tempel des Rimmon begleiten müssen. Es wird so aussehen, als ob Naaman den Gott Rimmon anbeten würde. Zumal Naaman ja vor ihm auf die Knie fallen wird, vor diesem Gott. Naaman muss seinem Herrn, dem König von Aram, gehorchen. Also bittet Naaman, dass Gott nicht nach dem äußeren Schein urteilt. Und ich denke, es ist eine Gnade, die Naaman hier erbittet. Elisha gibt Naaman seinen Segen. Geh hin in Frieden. Elisha gibt keinerlei Wertung. Er sagt nicht, ja, solche Äußerlichkeiten sind doch egal. Nein, als es um Geschenke ging, hat Elisha klar gesagt, ich nehme nichts. Ich handle im Auftrag Gottes. Offensichtlich ist Elishas Auftrag da zu Ende, wo Naaman verstanden hat, es gibt nur diesen einen Gott. Ich will keine anderen Götter mehr anbeten. Diese großzügige Haltung, die Elisha hier an den Tag legt, beeindruckt mich. Elisha ist ein Mann Gottes, denn er kennt die Größe von Gottes Gnade. Er weiß, ein Mensch kann mit dem Gott Israels in Beziehung treten, auch ohne zum Volk Israel zu gehören. Elisha weiß auch, dass es nicht auf die äußere und sichtbare Anbetung ankommt, sondern auf die innere Haltung des Menschen. Elisha nimmt keine Geschenke an, aber Elisha ist sehr großzügig mit Naaman. So lernt Naaman den Gott Israels kennen. Den Gott eines kleinen Mädchens, das sich seinen Glauben trotz traumatischer Erfahrungen bewahrt hat. Amen.